Luther-Oratorium, ein voller Saal. Man feiert die Geschichte davon, wie seit Martin Luther die Welt sich verändert hat. Ich habe die Frage für heute bekommen, würde Martin Luther wieder auf die Bibel setzen? Und das ist ganz einfach, ja, damit ist meine Predigt fertig und ich kann heim. So gut, merci vielmal. Ist es gut so? Tipptopp. Würde wieder auf die Bibel setzen? Ja, er würde wieder auf die Bibel setzen und ich stelle gleich um auf Standardsprache, damit hoffentlich alle mich verstehen. Er würde wieder auf die Bibel setzen, denn die Bibel hat eine unersetzbare Kraft. Die Bibel ist nicht tot zu kriegen, sie schafft Leben. Sie ist hochgradig irritierend und gleichzeitig inspirierend. Sie ist uralt und top aktuell. Kein anderes Buch wird so häufig gedruckt und gelesen. Kein anderes Buch ruft so viel Widerstand hervor. Das wissen nicht nur die Christen, sondern das wissen besonders auch die Gegner der Christen. Wer immer die Christen loswerden will, und das gilt seit der Antike bei den römischen Kaisern bis in die Gegenwart zum nordkoreanischen Kim, sie alle wissen, nimm den Christen die Bibel weg und du raubst ihnen die Grundlage. Die haben etwas verstanden, obwohl sie selber nicht glauben. Die haben verstanden, dass die Bibel eine Kraft hat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Die Bibel schafft Hoffnung. Sie spendet Trost. Sie gibt Orientierung. Was hat es eigentlich mit diesem Buch auf sich? Ich will euch heute gerne mit in eine biblische Geschichte hineinnehmen. Es ist eine Geschichte, die selbst in der Bibel steht, im 2. Chronikbuch, Kapitel 34. Elisabeth Ortiz, eine meiner Studentinnen an der STH Basel und hier aus dieser Gemeinde. Schön, dass du da bist, Elisabeth. Auch ein Applaus für dich. Elisabeth wird uns die Bibelworte lesen, 2. Chronik, Kapitel 34, der erste Vers.
8 Jahre alt war Josia, als er König wurde.
Mit 8 Jahren König werden, das klingt zunächst wie eine Bilderbuchkarriere, ist aber ein Albtraum. Josia ist in eine katastrophale Familie hineingeboren. Der Großvater Manasse war Zauberer. Er hat es, so sagt es die Bibel, durch seine Söhne durchs Feuer gehen lassen. Eine ganz unheimliche Praxis, vielleicht sogar mit tödlichem Ausgang. Sicher nicht für alle. Ein Sohn hatte, der wurde sein Nachfolger. Das war der Amon. Der war auch kein guter König. Nach nur 2 Jahren Regierung gab es eine Revolte gegen ihn. Und der 8-jährige Josia musste miterleben, wie die Diener seines Vaters seinen Vater umgebracht hat. Er wird mit 8 Jahren König, weil sein Vater ermordet wurde. Schlechte Herkunft. Heute würde man sagen, dysfunctional family. Kein Wunder, wenn eine solche Geschichte auch schlecht ausgehen würde. Was gab die Kraft, solche negativen Familienstrukturen zu durchbrechen? Wir hören aus Vers 3.
Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen.
Da ist also der Josia. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, er war also wie alt? Das ist jetzt für mich, weil ich ja Mathematik studieren wollte. Er war also 16 Jahre alt. Da steht, er begann zu suchen. Eine Ahnung regt sich in Josia. Sehnsucht steigt auf. Es muss nicht immer so sein, wie bei meinem Vater und wie bei meinem Großvater. Es gibt auch noch andere Geschichten. Da gibt es den David. Von ihm wird immer wieder mal erzählt. Er ist auch ein Vater, Josias, nicht der Vater und der Großvater, sondern der Urgroßvater, 14-facher Urgroßvater von David. Soweit geht also Josia zurück und sagt, an diese Geschichte muss ich irgendwie wieder anknüpfen. Ich kenne diesen Gott nicht, aber ich will ihn suchen. Tief drin in Josia und vielleicht auch in dir ist diese Sehnsucht, es ist diese Sehnsucht, dass es mehr gibt, als was unser Leben zu bieten hat. Mehr als aufstehen, essen, arbeiten, essen, arbeiten, essen, schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, dass das Leben mehr hat. Eine Ahnung, dass es etwas gibt, was diese Welt übersteigt. Manchmal braucht eine solche Sehnsucht Zeit, bis sie richtig wach wird. Bei Josia dauerte es 8 Jahre. Ich wage mal zu behaupten, du wärst heute Morgen nicht hier, wenn nicht zumindest ein Funke einer solchen Sehnsucht dich gepackt hat. Vielleicht bist du auch auf dieser Suche nach Gott, der ist für dich noch ganz seltsam weit entfernt. Die Bibel ein ganz fremdes Buch. Dann ist doch das eine wunderbare Geschichte. Dann kling dich ein in die Geschichte Josias. Lass dieser Sehnsucht ruhig Raum und Zeit. Suche weiter. Lass dir Zeit. Gott hat Zeit und Gott lässt dir die Zeit. Wir hören weiter ab dem 3. Vers.
Im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Wildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern.
Im 12. Jahr seiner Herrschaft, 20, genau, begann er, Götzenbilder zu entfernen. Klingt für uns zunächst ganz seltsam, ist aber eine ganz logische Sache. Denn wer zu suchen beginnt, der wird an Hindernisse stoßen. Der wird bestimmte Blockaden erleben, die ihn an seiner Suche hindern. Bei Josia waren es die Götzen. Besonders die Aschera ist hier genannt. Das war damals eine Göttin, von der man erwartet hat, dass sie Fruchtbarkeit, Wohlstand und Lebensglück ist. Und jetzt nach 4 Jahren Suche spürte Josia, die Göttin Aschera kann mir nicht geben, was ich suche. Sie muss weg. Wer sucht, muss beginnen, Blockaden zu entfernen. Wenn du auf der Suche bist, kann ich dir nicht genau sagen, an welche Blockaden du stößt. Vielleicht hast du mal ganz negative Erfahrungen gemacht mit der Kirche, mit anderen Christen. Vielleicht hast du Enttäuschungen mit Gott erlebt. Es gibt aber auch so typische Blockaden, die in unserer Gesellschaft tief verwurzelt sind. Und ich möchte mal 2 so Blockaden nennen. Die erste Blockade nenne ich den Technikgötzen. Der Technikgötze funktioniert ungefähr so. Er verspricht uns, was immer du im Leben für Probleme hast, das ist nur ein technisches Problem, das kann man lösen. Der Technikgötze sagt, fix it. Mach es wieder ganz. Krank, kein Problem, wir haben die medizinische Technik. Alt, kein Problem, wir verlängern dein Leben bis ins Unermessliche oder vielleicht nicht ganz. Kalt, kein Problem, die Energietechnik löst es. Einsam, kein Problem, wir stellen dir einen Roboter zur Seite. Kein Baby, kein Problem, wir designieren, designen eines für dich. Kein Lebenssinn, kauf dir ein iPhone. Es ist die Vorstellung der Welt als einer großen Maschine, in der eigentlich alles, was geschieht, nur ein kleines Zahnrädchen ist. Und wenn es eben mal nicht so rund läuft, muss man nur tüchtig schmieren, dann geht es schon wieder. Aber du merkst selbst, keine Technik vermag diese Sehnsucht zu erfüllen, die hier den Jesia angetrieben hat. Weil die Technik nicht über diese Welt hinauszuschauen vermag. Keine Technik stiftet Frieden. Keine Technik kann Liebe ersetzen. Jede Technik, von der Atombombe bis zur Computerindustrie, ist nicht nur in der Lage, unser Leben zu erleichtern, sondern auch zu zerstören. Zugegeben, wir können technisch unglaublich viel. Aber eines kann die Technik nicht. Antwort zu geben auf diese Suche, die den Josia antreibt. Wenn du Gott suchst, musst du vielleicht ein realistischeres Bild gewinnen von dem, was Technik vermag und von den falschen Hoffnungen, die man auf die Technik setzen kann. Ich nenne eine zweite Blockade. Ich nenne sie die Verstandsblockade. Die Verstandsblockade geht ungefähr so: Alles, was ich nicht verstehe, kann es nicht geben. Mein Verstand bestimmt, was wahr ist und was falsch. Es ist das große Projekt der Aufklärung, das uns verspricht, wenn wir nur besser gebildet werden, wenn wir mehr verstehen, wenn wir verständiger werden, dann können wir als Menschheit das Glück finden. Das ist das Versprechen der Aufklärung. Und in der Tat, es ist ja phänomenal, wozu der Verstand des Menschen in der Lage ist, was er alles raustüfteln kann, was man alles entdecken kann, wenn man diese Welt offen anschaut. Blöd wäre es wirklich, zu meinen, man müsste den Verstand abschalten. Auch hier geht es darum, ein realistisches Bild zu gewinnen von den Chancen und den Grenzen des Verstandes. Beide, der Technikgötze und der Verstandgötze, sind Symptome, nur zwei Symptome einer größeren Weltsicht. Und ich nenne das die Käseglocke-Weltsicht. Die Käseglocke-Weltsicht ist eine Weltsicht, die denkt, alles in dieser Welt muss auch mit den Mitteln dieser Welt erklärt werden. Es ist eine Weltsicht, die denkt, alles, was über die Welt hinausreichen könnte, ist nur eine Erfindung des Menschen. Gott, das haben sich Menschen erdacht. Liebe, das, was du fühlst, das ist nur ein elektromagnetischer Impuls im Hirn. Wunder, unmöglich, das ist nur eine Einbildung. Bibel, ein Märchenbuch. Diese Käseglocke-Logik sagt, diese Welt ist geschlossen. Ich glaube, dass diese Käseglocke-Logik tief in unserer europäischen Welt verankert ist. Und eine der großen Hindernisse ist, dass wir auf dieser Suche nach Gott einen Schritt weiterkommen können. Deblockieren. Deblockieren würde also heißen, ich erkenne, dass ich selber in dieser Käseglocke gefangen bin und da vor mich herstinke. Und dass ich beginne, bin ich bereit, den Deckel etwas zu öffnen? Bin ich bereit, überhaupt nur zuzugestehen, dass es noch mehr geben könnte? Bin ich bereit, mein Weltbild zu öffnen? Bin ich bereit, dass die Welt anders sein könnte, als ich es denke? Bin ich offen dafür, dass diese Welt nicht alles ist? Du merkst, wir haben bis jetzt noch gar nicht viel über die Bibel gesprochen. Das sind eine Art Barrieren, die da sind, überhaupt um die Bibel zu erfassen als etwas, was es ist. Denn die Bibel ist nicht Teil nur unter dieser Käseglocke. Die Bibel reicht darüber hinaus. Aber diese Barrieren sind typische Barrieren, sich überhaupt auf die Bibel einzulassen. Wenn du jetzt also diese Sehnsucht des Suchens in dir spürst, dann könnte dein nächster Schritt sein, die Käseglocke etwas anzuheben und dich mit ganz gesunder Offenheit und Neugierde dem zu stellen, was dann kommt. Bei Josia war das so. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, er war also 26 Jahre alt, gab Josia den Tempel zu erneuern, also zu renovieren und dafür Geld zu sammeln. Und da geschah es. Vers 14.
Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war.
Dann ging es wie ein Lauffeuer los. Kaum wurde dieses Buch gefunden, da bei der Tempelrenovation war das so wie ein Staffettenlauf. Der Priester Hilkia gibt dem Schreiber Schaffan das Buch. Der Schreiber Schaffan geht zum König. Der braucht übrigens den Schreiber, weil im Normalfall konnte der König damals nicht lesen und schreiben. Dafür hatte man ja Sekretäre. Also der Sekretär Schaffan kommt zum König und liest ihm aus dem Buch vor. Und dann gab es eine sehr erstaunliche Reaktion.
Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider.
Das muss ein ganz unbeschreiblicher Moment gewesen sein. Nach 10 Jahren Suche, jetzt ist etwas ganz, ganz Großes geschehen. Josia zerreißt seine Kleider. Zeichen höchster Betroffenheit, höchster Demut. Er merkt, jetzt ist etwas ganz Verrücktes geschehen. Er merkt, jetzt hat meine Suche etwas gefunden. Was hat er denn gefunden? Er hat ein Buch gefunden. Natürlich, das war damals noch nicht die ganze Bibel. Aber es war Teil der Bibel, Bibelbuch. Und Josia reagiert gar nicht sonst, wie sonst, wenn man ein Buch liest. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ein Buch lesen und dann die Kleider zerreißen. Nein, ein Buch ist ein Buch, oder? Buch ist Buch. Und der Josia merkt, bei diesem Buch, da höre ich gar nicht das Buch, sondern Gott selbst. Beim Hören dieses Buches, da vernehme ich gar nicht nur die Stimme eines Menschen, der das aufgeschrieben hat, da höre ich die Stimme Gottes. Und das hat ihn zutiefst in seinem Herzen getroffen. Deshalb hat er die Kleider zerrissen. Josia war sofort klar, das ist mehr ein als ein Buch, hier spricht Gott. Das ist der Gott, den ich suche, der Gott meines Vaters David. Er zerreißt seine Kleider und weint. Das Leben nimmt eine Kehrtwende. Von jetzt an kann es nicht in gleichem Maß weitergehen. So wirkt die Bibel. Sie erneuert das Leben. Sie stellt das Leben auf den Kopf. Deshalb ist es ein gefährliches Buch. Man kann die Bibel nicht einfach so lesen, wie ein anderes Buch auch, weil das sind so wie bei einer Packung Medizin, da müsste man sagen, da gibt es hohe Risiken. Und das ist das hohe Risiko, dass wenn du dich der Bibel mal ausstellst, dass dein Leben nicht so bleibt, wie es ist. Weil sobald du es mit der Bibel zu tun hast, hast du es mit Gott selbst zu tun. Gott schenkt dem, der ihn sucht, sein Wort. So ist Gott. Auf dieser Suche, wenn du das mit Offenheit und Neugierde tust, wenn du mal die Käseglocke etwas anhebst, irgendwann früher oder später wirst du über die Bibel stolpern. Und vielleicht geht es dir dann so, wie dem Josia, und du merkst, die Bibel ist nicht ein Lexikon. Also Lexikon nehmen einem nicht gefangen, also es mag so seltsame Menschen geben. Ich habe kürzlich einen getroffen, der gesagt hat, er liest zum Spaß Lexikon. Ich weiß nicht, kann ich nicht verstehen. Gut. Lexikon. Sie ist auch nicht ein Rezeptbuch oder eine Montageanleitung. Weißt du, wenn du in IKEA ein Regal kaufst, dann ist es egal, wer die Montageanleitung geschrieben hat. Hauptsache, sie funktioniert. Ganz anders ist das aber, wenn du einen Liebesbrief erhältst. Dort ist es nicht egal, wer ihn geschrieben hat. Das ist fundamental wichtig in der Wirkung des Liebesbriefes. Die Bibel gleicht viel mehr dem Liebesbrief als der Montageanleitung. weil Gott sich selbst offenbart und dir sein Liebesangebot macht, ein Liebesbrief an dich, ein Mittel, das Gott einsetzt, um nun mit dir Kontakt aufzunehmen. Ein Buch, in dem Gott sich selbst offenbart, ein Buch, das die Beziehung zu Gott eröffnet. Zugegeben, die Bibel ist kein einfaches Buch. Manches in der Bibel irritiert und ist unverständlich. Manches passt mit meiner Welt so gar nicht zusammen. Die Bibel ist nicht einfach, aber sie ist höchst wirksam. Sie bringt mich zum Staunen, sie bringt mich zum Fragen, sie bringt mich zum Lachen und zum Weinen, zum Glauben und zum Zweifeln. Aber eines ist, sie lässt mich nicht kalt. Sie bewegt mich, weil ich es mit Gott selbst zu tun habe. Ich entdecke das, was da beschrieben ist in der Bibel, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber das ist ja unsere Welt. Das ist meine Welt. Da bin ich gemeint. Wenn ich es mit der Bibel zu tun habe, habe ich es mit Gott selbst zu tun. Sich auf die Bibel einzulassen, heißt daher, sich auf diesen Gott einzulassen. Bist du dafür offen? Lässt du Gott an dich heran? Es freut mich sehr, dass Elisabeth heute hier ist, Studentin an der STH Basel. Es ist ein Ort, wo wir Theologie unterrichten und das tun im Vertrauen auf die Wirksamkeit des göttlichen Wortes. Das ist jetzt der Werbeblock in der Predigt, wer die STH Basel besser kennenlernen möchte. Am Samstag in einer Woche haben wir einen Schnupperstudientag. Da kann man mal die Professoren kennenlernen, etwas reinschauen. Das gibt es nachher hinten im Foyer, wer das haben will. Ja, Elisabeth, was motiviert dich denn dazu, der Bibel Vertrauen zu schenken?
Einerseits die Erfahrung, von der du jetzt auch gerade erzählt hast mit Josia. Dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, dass ich das Buch aufschlage und merke, dass sie nicht irgendwelche Totenbuchstaben, sondern das ist das lebendige Wort Gottes und dass es auch etwas mit mir ausmacht, dass es mich verändert, dass es mich ermutigt und tröstet. Und andererseits ist es auch so, dass im Studium wir sehr viel Wissen bekommen über die Bibel, über die Umstände damals, Archäologie, Umwelt, wer die Aschera ist zum Beispiel. Und das ist auch durchaus sehr bestärkend, also sehr ermutigend, dass man weiß auch, es gibt auch Tatsachen, die man wissenschaftlich ein Stück weit auch nachforschen kann und dass das durchaus sehr sinnvoll ist und plausibel ist und glaubwürdig ist, dass ja die Bibel Gottes Wort ist. Und, ja.
Ja, wenn du jetzt selber in der Bibel liest und du stößt auf etwas, das du nicht verstehst, was machst du dann?
Wenn ich gerade dann in der stille Zeit bin und sowieso mit Gott Zeit verbringen, dann bitte ich zu Gott, dass er mir zeigt, wie diese Stille zu verstehen ist, dass er mir seinen Geist schenkt, damit ich auch weiß, wie es gemeint ist. Wenn es etwas ist im Studium, was öfters der Fall ist, dass man auf schwierigen Stellen zustoßt, dann ist es oft so, dass ich einfach mit den Studenten mich darüber diskutiere und rede und ja, in dem Austausch, auch wenn es nicht immer eine Lösung gibt, es doch ziemlich bereichernd ist. Genau.
Also in meiner Erfahrung ist es ja so, je länger man mit der Bibel unterwegs ist, desto mehr merkt man, wie wenig man versteht. Es ist ja so eine eigentümliche Erfahrung, plötzlich merke ich, wahrscheinlich versteht die Bibel mich besser als ich sie. Das ist tricky, denken Sie mal darüber nach. So, kannst du eine Erfahrung mit uns teilen, wo du sowas von dem erlebt hast, dass du über ein Bibelwort gestolpert bist und dich das verändert hat?
Letztes Jahr, da hatte ich über längere Zeit so eine Wüstenzeit, wo ich einfach nicht Gottes Stimme wahrnehmen konnte. Und das hat mich sehr Sorge gemacht, weil ich mich gefragt habe, was ist los? Habe ich denn vielleicht etwas gemacht, das nicht dem Willen Gottes ist, entspricht und ist vielleicht Gott sauer auf mich? Und das habe einfach mit dem gerungen, wieso schweigt jetzt Gott? Und es war für mich auch sehr herausfordernd und ermutigend festzustellen, dass in der Bibel auch ähnliche Erfahrungen gemacht wurden. Dass es sogar oft so war, dass Gott zu einer Person oder zu einem Volk gesagt hat, das ist der Plan, den ich für dich habe. Und dann aus irgendeinem Grund sie das nicht geschafft haben, dorthin zu kommen, wo Gott es gemeint hat. Und dann am Ringen sind dann. Und das nachhinein bin ich eben zum Beispiel das Volk, in dieser Zeit habe ich mich fest mit der Wüstezeit vom Volk auch auseinandergesetzt, was ich alles erlebt habe. Und es war ermutigend zu wissen, trotzdem geht dann die Geschichte weiter, dass Gott aus einem Plan B einen Plan A machen kann und dann, dass er weiterhin einfach Geschichte schreibt und einen heilsamen Plan hat.
Gibt es einen Satz aus der Bibel, den du besonders gut magst?
Ja, es gibt in Johannes Evangelium den Satz, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Also, ihr werdet die Wahrheit erkennen, sehr schön, und die Wahrheit wird euch frei machen. Danke vielmals, Elisabeth. Mir ist klar, damit sind noch längst nicht alle Fragen rund um die Bibel beantwortet. Vielleicht gibt es bestimmte Fragen, die dich besonders umtreiben, die dich auch daran hindern, dich dem Bibelwort zu öffnen, die dich hindern, auch die Stimme Gottes darin zu vernehmen. Du kannst diese Fragen heute auch loswerden. Es gibt die Möglichkeit, die beim Infodesk abzugeben oder, glaube ich, auch mit ihr Online-Formular, das sagt Daniel dann noch genauer. Und wenn irgendwie möglich, mach doch das bald und ich werde mir Mühe geben, am Mittwoch auf diese Fragen einzugehen, wenn wir uns hier zum Seminarabend wieder treffen. Wenn du willst, kannst du auch gerne mit mir ins Gespräch kommen, nach der Predigt oben in der Lounge am sogenannten roten langen Tisch. Ich glaube, das ist nicht politisch gemeint. Dort trifft man sich und kann miteinander ins Gespräch kommen. Nun, wer diese Erfahrung mit der Bibel gemacht hat, wer erlebt hat, dass das sozusagen eine Neuerung des Lebens bringt, dem geht es oft so wie Josia. Er wünscht sich, dass das die anderen auch erfahren sollten. Wer das erfahren hat, kann das nicht für sich allein behalten, er muss es teilen. Und damit komme ich zum letzten Teil dieser Predigt. Es ist das Natürlichste auf der Welt, dass sofort der Wunsch entsteht, das müssen meine Mitmenschen erfahren. So ging es Josia. Und er hätte ja jetzt verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie er seine Erfahrung teilen könnte. Er hätte den Leuten erzählen können, ich habe in der Bibel gelesen und ich war tief betroffen und habe meine Kleider zerrissen. Das war eine gute Erfahrung. Zerreiß auch mal deine Kleider. Ja, ihr schmunzelt jetzt etwas, aber diese Logik begegnet mir oft. Es ist so, dass man das Pferd von hinten aufzäumt und die eigene Erfahrung in den Vordergrund steht, die persönliche Erfahrung, das persönliche Beispiel. Du solltest es gleich tun. Willst du mehr von Gott erleben, dann mach es wie ich. Zerreiß deine Kleider oder was auch immer. Josia hat einen anderen Weg gewählt. Wir hören Vers 29 und 30.
Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer des Judas und die Einwohner von Jerusalem und die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war.
Was für eine Versammlung! Alles Volk, klein und groß, kommt zusammen. Kein Wort von den zerrissenen Kleidern oder von irgendwas. Nur eines hat der Josia gemacht. Er ließ die Bibel öffentlich vorlesen. Was für eine super gute Idee. Mit anderen Worten, Josia hat nicht gepredigt, macht es wie ich, sondern er hatte, ich kann nicht mehr zeichnen, sondern er hat hingewiesen mit langem, großen, dicken Zeigefinger, ja, ungefähr, auf die Quelle, aus der die Erneuerung stammt. Willst du dass deine Mitmenschen Erneuerung erfahren, dann führe sie nicht zu deiner Erneuerung, sondern zur Quelle der Erneuerung. Möchtest du mit deinen Mitmenschen teilen, was du bei Gott gefunden hast, dann führe die Mitmenschen nicht zu dir selbst, sondern zur Quelle, woher dieses Finden stammt. Josia hat das sofort verstanden. Ich muss dem Volk den Zugang zur Quelle eröffnen. Deshalb ließ er das Buch vorlesen. Und deshalb steht Josia hier direkt parallel mit dem anderen großen Reformator, an den wir jetzt hier in St. Gallen denken. Den Luther mit seinem Schlapphut, der wie kein anderer auf diese Quelle hingewiesen hat. Auch Luther hatte eine ähnliche Erfahrung wie Josia, so eine Umkehrerfahrung. Auch Luther hat aber nicht seine Umkehrerfahrung gepredigt. Er hat die Bibel auf Deutsch übersetzt und so allen Menschen den Zugang zu dieser Quelle gegeben. Das ist der Weg zur Erneuerung. Das Volk muss Zugang zur Bibel haben. Hast du erlebt, wie Jesus dein Leben erneuert hat? Wünschst du dir das für deine Mitmenschen? Dann führe sie zur Quelle. Vielleicht hilfst du in der Gemeinde mit, bei Jugendlichen, mit den Kindern, und du wünschst dir, dass sie Gott kennenlernen. Dann halte ihnen die Bibel ja nicht vor, sondern öffne sie so weit wie möglich, dass sie selber die Quelle entdecken, aus der die Erneuerung stammt. Das Risiko ist, dass sie die Erneuerung ganz anders erfahren als du. Aber das ist völlig okay. Es kann sein, dass die nächste Generation anders Gottesdienst feiert als wir heute. Wir feiern es auch nicht gleich wie zu Zeiten Luthers. Der hätte sich bei dieser Musik im Grab umgedreht. Nein, das hätte ich jetzt in dieser Gemeinde nicht sagen dürfen. Aber so ist es. Das ist gar nicht so entscheidend. In 100 Jahren werden die nochmals ganz anders musizieren und singen im Gottesdienst. Das Entscheidende ist, dass sie aus der gleichen Quelle schöpfen. Sie müssen nicht Klone werden von dir, sondern eigenständige Menschen, ergriffen von Gott, die etwas erfahren von dem, was es heißt, dass da ein Gott ist, der spricht und der unser Leben neu tut. Die Bibel erneuert die Welt, bei Josia, bei Luther und heute. Die Erneuerung kann ein langer Weg sein. Bei Josia jahrelang, 10 Jahre lang. Wo stehst du auf diesem Weg? Bist du am Suchen? Verdeck die Sehnsucht nicht. Gib ihr Raum. Gib ihr Zeit. Stößt du an Blockaden, dann könnte es Zeit sein, sich diesen Blockaden zu stellen und etwas zu investieren ins Deblockieren. Und irgendwann auf dieser Suche stolperst du mal über die Bibel. Und du merkst, hier spricht Gott. Hier ist Gott am Werk. Lass dich darauf ein. Hör seine Stimme. Oder du hast es erlebt und du wünschst dir, dass es weitergeht. Dann teile mit deinen Mitmenschen die Quelle, aus der die Erneuerung stammt. Ich möchte dir an diesem Sonntag eine kleine Gelegenheit geben, das auch äußerlich und innerlich zum Ausdruck zu bringen. Hier auf diesen 5 Tischen, 3 hier und 2 hinten, stehen kleine Behälter, darin gibt es Bibelworte. Vielleicht sagst du, bist du jetzt, egal in welcher Phase, in einer Situation, wo du sagst, ich will diesem Bibelwort neu Vertrauen schenken. Dann lade ich dich ein, das so zum Ausdruck zu bringen. Es gibt jetzt ein Instrumentalstück, das wir nachher auch ins Lied überführen. Du kannst hingehen und dir ein Bibelwort mitnehmen. Lass dir mal dieses Bibelwort von Gott so sagen. Vielleicht verstehst du es nicht, dann such dir Hilfe. Vielleicht trifft es dich, dann teile es mit jemandem. Es könnte heute ein sehr spannendes Kirchencafé werden. Wenn man nicht darüber spricht, wie sich das Wetter entwickelt, sondern was Gottes Wort bewirkt, also nutzt diese Zeit beim Kirchencafé, beim Stammitzmittag, sag dieses Bibelwort, mit dem gehe ich jetzt in diese Woche. Du darfst mich in einer Woche wieder fragen, was ich damit erlebt habe. Lass dich auf dieses Experiment ein, Gottes Wort wirken zu lassen. Gib dem Bibelwort eine Chance. Die Bibel hat eine Kraft, die durch nichts ersetzt werden kann. Lass uns aufstehen und beten. Allmächtiger Gott, danke, dass du ein Gott bist, der spricht und nicht schweigt. Was für ein Geschenk, dass du dich selbst uns offenbart hast. Und was für ein Geschenk, dass wir deine Stimme in den Worten der Bibel vernehmen können. Und so sind wir vor dir als Menschenkinder ganz unterschiedlicher Art. Noch auf der Suche oder auch schon am Entdecken und Teilen. So schenk jedem von uns auch das, was er jetzt nötig hat. Amen.